Hey Poldi, was wollen wir denn heute Abend machen?
Genau dasselbe wie jeden Abend, Lemminger. Wir versuchen, die Podcast-Herrschaft an uns zu reißen. Grüß euch die Madeln, servus die Wurm zur Episode 156 von Pixelbeschallung Reincarnation, dem Pinky unter den Retro-Gaming-Podcasts. Im zugegebenerweise recycelten Intro zu hören, aber es passt ganz einfach, neben mir der gute Lemminger. Heute geht's hoch hinaus, zumindest was unsere Selbsteinschätzung angeht, bei Megalomania. Megalomania ist ein Echtzeit-Strategiespiel aus dem Hause Sensible Software. Das kennt ihr sicher von, ja, Sensible Soccer, für das ich nebenbei bemerkt ziemlich zu blöd war, in allen möglichen Editionen. Cannon Fodder, Microprose Soccer, Microprose war nämlich nur der Publisher. Whizball ist auch von Sensible Software entwickelt, Sensible Golf und Sensible Trainspotting. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Erschienen 1991 für Commodore Amiga, den Atari ST, MS-DOS, Sega Mega Drive und das Super Nintendo. Gepublished je nach Version von Imageworks, Ubisoft oder Virgin Interactive. Imageworks war ein Label von Mirrorsoft und die kennt man von Dynamite Dan, Defender of the Crown, je nach Version, It Came from the Desert oder Speedball 2. Megalomania kann leider nur alleine gespielt werden. Und worum geht's überhaupt? Das verrät uns das Handbuch. Kurz vor der Geburt eines neuen Planeten liegt immer eine besondere Spannung im Universum. Neues Land, neue Ressourcen. Doch noch verlockender ist die Entstehung einer neuen Zivilisation. Für machtbesessene Größenwahnsinnige ist das die seltene Chance, absolute Herrschaft und Unsterblichkeit zu erlangen. Denn jede neue Zivilisation braucht einen Gott. Einen Gott, der über sie wacht. Und wer diesen Platz erringt, sichert sich ewige Vorherrschaft. Die Kämpfe um diese Gottheit sind entsprechend brutal und blutig. Allerdings fließt nicht das Blut der Anwärter selbst, sondern das der menschlichen Bauern, die als Spielfiguren in einem evolutionären Kriegsspiel dienen. Der Sieger erhält den höchsten Preis. Ewige Gottheit. Das Spiel nennt sich Megalomania, das Spiel der Machtbesessenen. Die Arena ist eine gewaltige Glaskugel an der Spitze des Universums, in der neue Planeten entstehen. Das Spielfeld ist der junge, noch embryonale Planet selbst. Aus einer Masse von Egozentrikern und Möchtegern-Göttern werden schließlich auf eher zweifelhafte Weise vier geeignete Anwärter auserwählt. Am Ende wird einer von ihnen Unsterblichkeit erlangen. Jeder der vier übernimmt die Führung eines Volkes. Ihr Ziel ist es, die Gegner vollständig zu vernichten. Nach der letzten Schlacht bleibt nur ein Volk übrig, das fortan den Planeten beherrscht, während dieser wieder seinen normalen Lauf aufnimmt. Der siegreiche Anführer wird zum einzigen Gott gekrönt, ausgestattet mit der Macht nach Belieben zu erschaffen oder zu zerstören, paradiesische Strände zu erträumen oder gewaltige Vulkane zu entfesseln. Nach dem Newsflash. Schauen wir uns einmal an, was im März 1991 in der Welt los war. 2.3.91, der UNO-Sicherheitsrat verabschiedet die Resolution 686 über die Bedingungen des Waffenstillstands im Golfkrieg. Der Irak soll als Bedingung für einen endgültigen Waffenstillstand unter anderem Gefangene freilassen und für die Kriegsschäden aufkommen. Der Irak akzeptiert am 3. März. Und am 5. März 1991, bei der Wahl zum Parlament von Grönland, das sich seit 1979 als Teil des Königreichs Dänemark selbst verwaltet, erringt die regierende sozialdemokratische Siumut-Partei 11 der 27 Mandate. Sie bildet mit der sozialistischen Inuit-Partei 5 Mandate eine Koalition. Neuer Regierungschef wird der Sozialdemokrat Lars Emil Johansen. Und aktuelles: Happy Birthday to Pixelbeschallung. Am 6. März 2019 ist die allererste Episode, nämlich zu Super Mario Land Mario's Magic Mushrooms, erschienen. 7 Podcast-Jahre später bin ich immer noch on air, was mich selbst ehrlich gestanden wundert. Hätte ich nicht gedacht. Und ganz ehrlich, dazwischen hat's einige Ereignisse geben, wegen denen ich kurz vorm Aufhören war. Und wärt ihr nicht gewesen, ihr alle, ihr, die mir Mut gemacht habt, die mich wieder aufgebaut habt oder mich in irgendeiner Weise kontaktiert habt oder mich einfach nur gehört habt. Ohne euch hätte ich wahrscheinlich das Handtuch geworfen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und vielen, vielen herzlichen Dank an den guten Pixel Power. Der hat Pixelbeschallung nämlich ein Geburtstagsgeschenk gemacht und mir Goblins 5 zukommen lassen. Ich habe mal kurz reingeschaut. Es wirkt wie eins der guten alten Goblins mit genau dem gleichen Humor. Wird sicher lustig. Danke, lieber Pixel Power. Ich habe mich echt super gefreut, werde ich viel Spaß damit haben. Und wenn auch du Pixelbeschallung unterstützen willst, so wie der Pixel Power oder viele andere davor, auf support.pixelbeschallung.at gibt's einige Möglichkeiten. Ko-fi, die Amazon Wishlist, Goggle Wishlist, Steam Wishlist, ja, und auch wie man mich ganz ohne Geld unterstützen kann. Geht nämlich auch mit einer Bewertung auf Apple Podcasts, heißt das. Ja, genau, Apple Podcasts. Dabei habe ich noch gar nicht gefeiert. Naja, und 2 Shoutouts muss ich noch loswerden. Erst einmal noch einmal zur FAMSCON in Seligenstadt. Es gibt noch Karten, 11. Juli. Und sagt jetzt nicht, Seligenstadt, das ist ja so weit weg. Ich komme aus Österreich, ja. Also, 11. Juli, Karten kaufen, wir sehen uns dort. Und Nummer 2 ist ein Projekt, das ich recht witzig finde, nämlich die Podkassette von To Be On Pod. Podcast auf Audiokassette, also so echte Audiokassette. Gibt's mittlerweile 3 Stück. Nummer 1 ist schon fast vergriffen. Und wenn ihr einen privaten Podcast unterstützen wollt, eben die Kollegen von To Be On Pod, ist das eure Gelegenheit. Und wenn ihr ganz lieb danach fragt, bekommt ihr sicher auch ein signiertes Exemplar. Wertanlage, sage ich nur. Link zur FAMSCON, zu den Kollegen von To Be On Pod und zum Twitch-Kanal von Pixel Power findet ihr in den Shownotes. Chartstürmer auf Platz 1 der deutschen Single-Charts war im März 1991 die CNC Music Factory featuring Freedom Williams mit Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Bei den Alben war im März 91 Queen ganz oben mit dem Album Innuendo. Und den Kinostart, die dürfen wir auch nicht vergessen. 7.3.91 war Julia Roberts im Kino zu sehen, im Film Der Feind in meinem Bett. Aber bevor ihr mich zum Feind in euren Ohr erklärt, geht's oral weiter zum Pixel Royal. Und wir lösen. 4 Farben stehen zur Wahl bereit in einem Kampf durch Raum und Zeit. 4 Farben haben die 4 Charaktere. Oberon, Caesar, Madcap, Scarlet, das sind ganz einfach deren Namen. Ganz egal, seid nur nicht zu nett. Ein Turm steht stolz in jedem Sektor. Die Inseln sind in Sektoren unterteilt und der Turm ist quasi eure Basis. Du bist der Forscher und Direktor. Strategie ist also gefragt. Evolution ist Musik im Ohr, so trittst du durch das nächste Tor. Höhere Evolutionsstufe gibt bessere Waffen. Du teilst das Volk in Gruppen ein, Soldaten oder Forscherlein. Man teilt den Untergebenen Jobs zu. Die Mine gibt dir das Metall, Rohstoffe gibt's auch. Der Sieg führt über Berg und Tal. Von Steinen, die man wütend wirft, Anfangswaffe, bis man auch Atomkerne schürft. Daher liegen ein paar Evolutionsstufen dazwischen. Ein Größenwahn in Pixelform, Megalomanie. Die Sprachausgabe war enorm und für die Sprachausgabe war das Spiel schon ziemlich bekannt. Und zum Schluss hört Pierre Musik. Muse, weil er eine sensible Phase hat. Sensible Phase, sensible Software. Und ja, Muse hat viele, viele, viele Songs. Unter anderem einen Song mit dem Namen Megalomania. Das hat gewusst. Gott sei Dank der Hallofix, weil der hat das Spiel nämlich vorgeschlagen. Und auch XXXXXXXXX. Super, da habe ich noch den Platzhalter im Skript stehen, weil ich Depp vergessen habe, die Namen reinzukopieren. Wenn ich nicht irgendwas erstick, werde ich das gleich einmal nachgucken. Und zwar haben das gelöst. Palacio, bei dem ich mich vielmals entschuldigen muss, weil der hat auch das letzte Rätsel gelöst und da habe ich ihn ganz vergessen. Der Manne, der Dennis, der Heimpfe, Martin Gandhi, Gimpi, Pulibi, Traforeiner, Major Dexter, das Zwergmonster, der Jensenmann, Rookistar und Fiete, Tobias, Chris, Bioforge und der Lemminger. Und wenn ich auch diesmal wen vergessen habe, tut es mir wahnsinnig leid, bitte einfach Bescheid sagen, dann trage ich das nach und stelle es richtig. Die haben sich auf jeden Fall alle miteinander die Pitfall-Sammelkarten Harry, den weißen Skorpion und verfluchter Goldbahn verdient. Und auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt, sofern er nicht schon vergeben ist. Und welche vergeben sind, findet ihr auf pixelbeschallung.at unter Community Highscores oder auf Discord. Die Klasse, die wird euch zugewiesen. Und als Basis dient der Job, den ihr an Bord habt. Und 3 digitale Sammelkarten gibt's auch noch dazu. Megalomania aka Tyrants Fight Through Time, wie es in Amerika hieß. Ein Strategiespiel, in dem man die Menschen von der Steinzeit bis in die Zukunft bringen kann. Was aus damaliger Sicht die Zukunft war. Nicht super kompliziert, aber auch nicht zu einfach gehalten. Eine Mischung aus Empire Earth und Age of War habe ich damals stundenlang gespielt. Age of War. Okay, Empire Earth auch, aber um die geht's heute nicht. Heute geht's um Megalomania und das konnte ich leider nicht stundenlang am Stück spielen, weil das hatte nur ein Kumpel auf seinem Amiga und nur da habe ich Megalomania spielen können. Wenn wir das Spiel starten, wird uns erst einmal die Story mit netten Bildchen und Text näherbracht. Ihr wisst schon, Story, die haben wir schon abgefrühstückt, Glaskugel und so. Und bevor es richtig losgeht, habt ihr noch die Qual der Wahl. Wählt euren Charakter. Das hat ungefähr so viel Einfluss auf den Spielablauf wie ein Hildegard-Orgon-Akkumulator auf euer Wohlbefinden. Angeblich spielt der Computer die 4 unterschiedlich, das wäre mir aber ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Es gibt die rothaarige Scarlett, nicht O'Hara, nein, nur Scarlett, feurig und aggressiv, Demigöttin der Plejades, Herrscherin der roten Menschen, alter Schwede, Herrscherin der roten Menschen, Caesar mit gekräuseltem Haar und edlem Mustache, rachsüchtig und unberechenbar, Pate der Trapezuin-Mafia, Herrscher der grünen Menschen, expandiert gerne sein Reich, Madcap mit einer Frisur aus blauem Edelstahl, die nahtlos in eine Keno-Gesichtsverschönerung übergeht, schlau und tödlich, andromedanischer, geldgieriger Oberherrscher, Herrscher der blauen Menschen und wie schon erwähnt, ein unberechenbarer Gott. Und da wäre da noch Oberon mit blitzblanker, shiny Krone, hinterhältig und unberechenbar, selbsternannter König von Algol, eher ein Verteidiger, Herrscher der gelben Menschen. Achtung, angehende Götter und Weltenbeherrscher! Bist du gerade dabei, deine Zivilisation zu übernehmen, aber deine göttliche Präsenz glänzt noch nicht? Dann brauchst du Oberons Kronenpolitur, das einzige offizielle Poliermittel für ambitionierte Götter. Oberons Kronenpolitur macht jede Krone strahlend, sodass deine Untertanen dich ehrfürchtig anstarren. Entfernt mühelos vulkanische, galaktischen Staub und konkurrierende Gottheitsspuren. Zusätzlich hinterlässt es einen himmlischen Glanz, der bis in die nächste Epoche funkelt. Ob du nun einen neuen Planeten beherrschst oder nur deinen Thronsaal verschönern willst, Mit Oberonskrone-Politur siehst du aus wie der unangefochtene Gott, der du bist. Oberonskrone-Politur. Jetzt zugreifen, bevor dein Rivale deinen Glanz überstrahlt. Für die Super Nintendo-Version von Megalomania sind einige Bilder, unter anderem die Charakterporträts, ausgetauscht worden, weil Nintendo ist so Japan und Japan muss mehr Anime sein. Da schaut Scarlett weitaus freundlicher aus. Caesar hat dafür leuchtend rote Augen und einen Römerhelm. Oberon ist ein Blondschopf und Madcap ein Glatzkopf mit Universal Soldier Visor. Auch die Charakterbeschreibung, die ist ein bisschen anders. Da gibt's Caesars Mafia nicht mehr und Madcap ist nicht mehr schlau und tödlich, nein, der ist fröhlich und exzentrisch. Zusätzlich ist die Menüführung während des Spiels vereinfacht worden, teilweise textbasiert, ziemlich unglaublich unschön. Bevor wir losherrschen, schauen wir uns noch einmal schnell die Optionen an, weil die sind ohnehin relativ schnell erklärt. Da gibt's neben Speichern und Laden nur die Möglichkeit, Soundeffekte, Sprachausgabe und Musik ein- oder auszuschalten. Und Auto langsam gibt's auch noch. Dazu komme ich später. Da sind wir also in Epoche 1. Vor uns ein wunderschöner Sonnenaufgang oder Untergang, keine Ahnung, und drei Inseln. 28 Inseln müssen insgesamt erobert werden. 10 Epochen mit jeweils 3 Inseln ergibt 30. Das ist natürlich falsch. In Epoche 10 gibt es nämlich nur eine einzige Insel, die Finalinsel. Deswegen sind es 28 Inseln. Und die Inseln, die haben alle Inselnamen. Die sollen schön inselig klingen. Das bedeutet bei Sensible Software, der Name muss unbedingt mit A aufhören. Bis auf eine Insel tun sie das auch. Aloha, Bazooka, Dracula, Hernia, Karma, Ocarina, Pyjama, Wonka, Yoga und so weiter. Die sind übrigens alphabetisch angeordnet. Welche der drei Inseln der jeweiligen Epoche erobert wird, das entscheidet ihr. Spoiler, ihr müsst sowieso auf alle drei. Ihr beeinflusst nur die Reihenfolge. Dann noch den Sektor wählen, auf den eure Startfestung sitzt und die Anzahl der Menschen auch noch. Und los geht's. Und da muss ich schon was erklären. Eine Insel ist in verschiedene Sektoren unterteilt, also Bildschirme. Bei Megalomania scrollt nämlich nix. Aloha ist in 2 Sektoren unterteilt, bedeutet, auf einem sitzt ihr und auf den anderen der Gegner. Andere Inseln sind in mehr Sektoren unterteilt, da gibt es auch Sektoren, auf denen kein Gegner sitzt, zumindest am Anfang. Ihr seht einmal euren Sektor, also euren Bildschirm. Wenn ihr in einen anderen gehen wollt, einfach auf der Karte links oben klicken. Und dann gibt es noch die Anzahl der Mann. Am Anfang jeder Epoche bekommt ihr 100 Mann und die könnt ihr euch einteilen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt auskommen damit. Nicht übertreiben, weil die Leute, die euch übrig bleiben, die nehmt ihr in die nächste Epoche als Überschuss mit. Also wenn ihr die ersten 3 Inseln eingenommen habt und euch sind zum Beispiel 30 Mann übrig geblieben, startet die Epoche 2 mit 130 Leuten, weil er wegen der neuen Epoche ja wieder 100 zusätzlich bekommt. Also jetzt zur Action. Das Ganze sieht man in der ISO-Perspektive nicht drehbar. Megalomania kann auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlich und kompliziert wirken. Das ist es aber gar nicht. Ihr habt vor euch euren Sektor und da steht ein Haus mit 4 Löchern im Dach und einem Fähnchen. Links oben eine Minimap, über die ihr die Sektoren direkt anwählen könnt. Praktischerweise wird auf der auch angezeigt, ob sich in irgendeinem Sektor ein Gegner befindet oder ob ihr euch dort befindet. Und links unten das Wichtige: Spielmenü. Im Spielmenü, da werden zum Beispiel die Leute angezeigt, die gerade nichts zu tun haben. Wobei das ganz genau genommen gar nicht einmal stimmt. Welche Rohstoffe gesammelt werden, seht ihr auch. Und ein Icon, das schon ausschaut wie ein Baum mit weißen Blättern. Das ist aber eine Glühbirne. Dort wird geforscht. Super wichtig sind natürlich die Rohstoffe. Und von denen gibt es einige. Das fängt bei einfachen an, wie Stöcken, Steinen und Knochen. Die liegen einfach so rum und werden automatisch von den Leuten, die nichts zu tun haben, eingesammelt. Dann gibt es auch Rohstoffe, die übertags geschifft werden. Für die müssen explizit Leute eingeteilt werden, damit das Lager gefüllt wird. Und zu guter Letzt Rohstoffe, die untertags zu finden sind. Und dazu braucht man, Überraschung, eine Mine. Die Rohstoffe sind, ja, sagen wir mal, einfach, man sollte die Namen geistig ausblenden. Neben Normalnamen wie Eisenstein und Uranium gibt es auch sowas wie Planetarium, Solarium und Muron oder englisch ausgesprochen Moron, also Vollidiot. Das Symbol mit dem grinsenden Gesicht schaut auch dementsprechend aus. Jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ein bisschen rumgeforscht wird, weil so ganz unbewaffnet erobert sich eine Insel eher semigut. Laut Spielanleitung werfen die unbewaffneten Untergebenen nämlich mit Kieselsteinen, die sie vom Boden aufheben. Jetzt ist so praktisch, dass Forschen keine Rohstoffe kostet, aber dafür Zeit. Und wie viel Zeit hängt davon ab, wie viele Forscher zugewiesen sind. Das wird mit so einem kleinen Ziffernblatt angezeigt. Wenn mehr Leute an einer Sache arbeiten, geht's schneller und wem es nicht schnell genug gehen kann, der kann auch die Spielgeschwindigkeit in 3 Stufen festlegen. Hat man Auto langsam aktiviert, reduziert sich die Spielgeschwindigkeit automatisch in den langsamsten Modus, wenn man gerade angegriffen wird. Die geneigte Hörerschaft kann sich jetzt zu Recht fragen, wie sich das alles mit der Handvoll Leute ausgehen soll, die man mitgenommen hat. Und da kommt jetzt die gute Nachricht. Die nicht zugewiesenen sind eben nicht ganz untätig. Die sammeln auch nicht nur Rohstoffe, die am Boden herumliegen. Die sind auch fleißig mit Snoo-Snoo beschäftigt. Ihr wisst schon, Snoo-Snoo, Rambazamba, Budern, sagt man da bei uns. Und dank Blitzschwangerschaft und Kinderarbeit dauert's auch nicht lang, bis der Zähler unserer Gefolgschaft steigt. Sofern man sie nicht abgeschalten hat, gibt's Benachrichtigungen per Sprachausgabe und die kann sich für die Zeit durchaus hören lassen. Und ich kann euch sagen, auch wenn die deutsche Sprachausgabe wirklich gut ist, finde ich die englische cooler. Wobei cooler ist das falsche Wort. Zum Beispiel bei der Forschung. Was erforscht wird, sind ja erst einmal die Designs der Waffen. Und da höre ich statt einem ergonomisch fantastisch irgendwie lieber das ergonomically terrific. Aber wie gesagt, die deutsche Sprachausgabe ist gut. Das ist wirklich Geschmackssache. It's all over ist zum Beispiel genauso cool wie das Es ist alles vorbei. Und das wird man oft hören. Erforscht werden kann immer nur eine einzige Sache gleichzeitig. 3 Kategorien gibt's. Schild, das ist die Panzerung, da geht's ums Reparieren. Schwert, das sind die Waffen drunter angeführt. Und es gibt da noch so einen Typ, der mit Pfeil und Bogen aus dem Fenster schießt. Das ist die Verteidigung. Und die Verteidigung, die kann man dann auf die Dächer vom Haus, das eigentlich ein Turm ist, der Mine und später dann auch Labor und Fabrik setzen. Dafür sind die Löcher da und da gibt's natürlich nicht nur Pfeil und Bogen, es gibt auch zum Beispiel Kessel mit Öl, Speere, Stöcke, genauso wie Flugabwehrraketen. Und in der Fabrik, da werden Hightech-Waffen gebaut. Im Labor, wer hätte das gedacht, neue Technologien erforscht, naja, und in der Mine Elemente abgebaut. Fürs Bauen der Waffen, da braucht man natürlich die notwendigen Ressourcen und Männer. Teilweise dann viele Männer, weil manche Waffen wie Katapulte zum Beispiel, die brauchen 2 Leute, andere wie Jets 3 Leute, weil einer allein kann die nicht bedienen. Warum bei einem Jet 3 Leute notwendig sind, ich weiß es nicht. Megalomania lehrt uns das. Blöd halt, wenn es vielleicht zu wenige oder gar keine Ressourcen in dem Sektor gibt, in dem man gerade herumlungert. Passiert am Anfang vielleicht noch nicht so, aber später kann es durchaus sein, dass man entweder den falschen Startsektor gewählt hat oder der Sektor ganz einfach ausgelutscht ist. Dann schnell einen weiteren Sektor einnehmen, ein paar Mannen in einen leeren Sektor schubsen und hoffen, dass die nicht gemeuchelt werden, bis der neue Turm steht. Aber ja, da gibt's ein Aber. Sicher ist cool, wenn man sich wie ein schlechter Internet-Meme auf der Karte ausbreitet. Technologien werden aber nicht sektorübergreifend erforscht. Wenn ihr also in Sektor 1 ein paar Technologielevel aufgestiegen seid und mit Katapulten herumfährt, rennt ihr in dem neuen Sektor 2 wieder wie ein Neandertaler herum und werft mit Steinen oder Kieselsteinen. Wenn ihr aber mehr Sektoren unter Kontrolle habt, heißt das auch, dass eure Vermehrungsrate steigt, weil dann gibt's 2 oder mehr Schnackseltürme und natürlich gibt's auch mehr Rohstoffe, aber die können auch nicht zwischen den Sektoren transferiert werden. Ziel ist es, ja, wer hätte das gedacht, alle Gegner von der Karte zu wischen mit allen Mitteln. Dafür können sogar Bündnisse geschlossen werden, wenn der Computer einverstanden ist. Wobei es auch nicht so selten vorkommt, dass der Computer aktiv wird und bei euch anfragt. Zeitweise hat man es nämlich mit zwei oder drei Gegnern gleichzeitig zu tun. Da ist ein Bündnis schon nicht so schlecht. So kann man sich zu zweit ganz fair auf einen stürzen und wird zumindest von einem nicht angegriffen. Spätestens bis nur noch zwei übrig sind, weil da ist das Bündnis automatisch beendet, wenn ihr oder der Computer es nicht schon vorher aufkündigt. Weil eins ist beim Bündnis ziemlich blöd. Solange man mit jemandem verbündet ist, kann man keine neuen Türme in anderen Sektoren bauen. Haben wir uns alle drei Inseln einverleibt, wird uns gehuldigt und es geht in die nächste Epoche mit neuen Inseln, vielleicht auch größeren Inseln und neuer Technologie. Es ist nämlich nicht möglich, in Epoche 1, also den ersten drei Inseln, mit Maschinengewehren herumzurennen oder mit UFOs herumzufliegen. Aufsteigen durch Forschung kann man maximal 3 Tech-Level. Das bedeutet, in Epoche 1, man startet in der Jungsteinzeit und kann sich bis ins Mittelalter forschen. In Epoche 2 wird in der Bronzezeit gestartet, da geht's bis in die Renaissance und so weiter. Das höchste Zeitalter ist die Zukunft, gesehen aus dem Jahr 1991 zumindest, das Informationszeitalter 2001. Ja, da hatte man anscheinend keinen wirklich tollen Weitblick. Dort gibt's fliegende Untertassen, die mit 10 Mann besetzt werden müssen. Da war man wirklich ziemlich überoptimistisch, was den Fortschritt in den nächsten 10 Jahren angeht. Nuklearwaffen sind so ein Sonderding. Die gibt's bei Megalomania ab 1980. Da wär's auch nicht schlecht, wenn Abwehrraketen vorhanden sind, weil so ein Atombomberl den kompletten Sektor vernichtet, wenn sie einschlägt. Das Coole ist, dass man auch sieht, in welcher Zeitepoche man gerade ist. Nicht nur, weil es am Bildschirm samt Jahresangabe steht, nein, an den Gebäuden und Männchen, die am Bildschirm herumwuseln. Die Grafiken derselbigen werden an das gerade aktuelle Technologielevel angepasst, zumindest in dem betreffenden Sektor. Das Ganze klingt jetzt komplizierter, als es wirklich ist. Oder vielleicht auch einfacher, als es wirklich ist? Keine Ahnung. Megalomania ist schon recht einfacher gehalten als Echtzeitstrategiespiele, die wir heute kennen oder die ein paar Jahre später rauskommen sind. Wir sprechen da von einem Spiel, das ein Jahr vor Dune 2 rauskommen ist. Einheiten können nur in einem Sektor platziert werden. Das war's dann auch schon. Was angegriffen wird, entscheiden die schon von alleine. Da gibt's kein "Du greifst jetzt die gegnerischen Truppen, du den Turm und du die Fabrik an." Es gibt nur ein kollektives "Wir fallen in den Sektor ein." Und euch wird hoffentlich die Lösung zu Piers Rätsel einfallen.
Bonjour, bonjour. Dann rufe ich euch mal das Rätsel vom Turm. Im Lendenschurz durch sonnigen Strand, mit einer Axt in seiner Hand, springt über Feuer und auch Stein, will nur bei seiner Liebsten sein. 8 Welten lang, der Weg so weit, doch unser Held, der ist bereit. Seine Kappe steht ihm gut, in Grüntönen am Display ruht. Ein weißes Ei liegt oft am Rand. Ich schlage es auf, ich bin gespannt. Vielleicht ist da ein Skateboard drin oder ein Dino, dann reite ich ihn. Die Schnecke ist langsam, hüte dich sehr. Die Raben und Spinnen, die nerven schwer. Eine Fee kommt manchmal raus und schützt mich vor fiesem Graus. Auch wenn ich Axt als Waffe werfe, mit einem Skateboard umhersurfe, sag ich dir, der kleine Wicht, der Wonderboy, der bin ich nicht. So, das war's, viel Spaß.
Ich schau mir inzwischen Wiederholungen von Magnum an. Au revoir.
Danke, Pierre. Die Menüführung von Megalomania ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nicht falsch verstehen, die Menüs sind jetzt nicht unübersichtlich verschachtelt. Viele Ebenen gibt's da nicht. Genau genommen eigentlich nur zwei. Es ist allerdings nicht so ganz intuitiv, wenn die rechte Maustaste nicht dazu da ist, ein Menü zurückzuschalten. Dazu muss man immer auf das entsprechende Symbol klicken. Da gewöhnt man sich aber dran. Die Mega Drive-Version, die steuert sich mit dem Gamepad überraschend gut. Bis auf die Tatsache, dass die Sprachausgabe um einiges kratziger ist, ist's das gleiche Spiel. Außer, dass es einen kleinen Glitch hat. Einen optionalen Glitch, nämlich im Bildschirm, indem man die Anzahl der Männer festlegt, die man auf die Insel schickt. Weil erst einmal legt man die Zahl fest und dann wählt man den Startsektor. Und dann fadet der Bildschirm aus und es geht los. Und genau wenn der Bildschirm ausfadet, kann man die Anzahl der Mannen auf der Insel wieder reduzieren. Bis 0. Das Resultat, die erst angegebene Meute an Untergebenen, die ist auf der Insel, aber abgezogen vom Gesamtpool werden sie nicht. Die DOS-Version, die war eigentlich gar nicht geplant. Zumindest in dem Stadium, in dem Megalomania noch gar nicht Megalomania, sondern Alien Empire und ein bisschen später My Little Warhead geheißen hat und in dem das Spielprinzip noch anders war und auch die Story, okay, es war ein dezent anderes Spiel. Ein Planet mit vielen Inseln. Die Inseln, die waren also schon da. Jede war in 16 Sektoren unterteilt. Spieler waren aber keine Götter, sondern das waren einfach Typen in einem Raumschiff. Und das Raumschiff hat man gesteuert. Das ist zwischen den Sektoren herumgeflogen. Es hat sich auch in die Kämpfe aktiv einmischen können. Das war also eine Mischung aus einem Strategiespiel, aus dem Strategiespiel, das wir auch kennen, und ein bisschen Arcade wegen dem herumfliegenden Raumschiff. Und warum das Raumschiff? Ja, natürlich wegen der Monde. Der Planet, der wird nämlich von 4 Monden umkreist. Jeder Mond hat einen eigenen Herrscher und alle senden gleichzeitig Armeen auf den Planeten, um ihn zu erobern. Ja, das kann sein, dass das vielleicht möglicherweise irgendjemanden bekannt vorkommt. Hat sich da Sensible Software vielleicht ein klein wenig von Herzog 2 inspirieren lassen, weil Raumschiff das herumfliegt und Strategiespiel in einem? Ha! Auf alle Fälle haben sie keinen Publisher für das Spiel gefunden. Die sind überall abgeblitzt, weil das Spiel keinem Genre zuordnenbar war. Also haben sie den Arcade-Teil gekübelt. Sie haben die Auswahl gehabt. Entweder den Arcade-Teil streichen oder den Strategie-Teil. Und der Strategie-Teil hat schon sehr viel Arbeit verschlungen. Da haben sie lieber auf den Arcade-Teil verzichtet. Hat geholfen. Mirrorsoft war der Publisher und der hat aber die Sache mit den Monden gar nicht so gewollt. Das hätten lieber 4 Leute sein sollen, die ganz zufällig vorbeigekommen sind, warum auch immer, und sich gedacht haben, ja, der Planet schaut schon geil aus mit den vielen Inseln, ich glaube, den will ich haben, warum das auch immer besser sein soll. Naja, wir wissen ja, es ist dann final doch was anderes geworden. Gott sei Dank. Man darf sich aber nicht täuschen lassen, wenn man Megalomania das erste Mal sieht. Auf den ersten Blick schaut es möglicherweise Populous ziemlich ähnlich. Und ja, die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn man es einmal spielt, merkt man aber, dass Megalomania Populous nicht wirklich ähnlich ist. Es spielt sich ganz anders und die exzellente Sprachausgabe tut sein Übriges. 50 Sprachsamples, die schuld daran waren, dass das Spiel auf 2 Disketten rausgekommen ist, weil auf einer Diskette waren die Sprachsamples. Und die sind durchaus hochwertig, in der englischen Version sind dafür Radiomoderatoren angeheuert worden. Blöd war, dass die anfangs das Spiel zum Abstürzen gebracht haben, also die Sprachsamples, nicht die Radiomoderatoren, aber der Bug, der war in der finalen Version glücklicherweise nicht mehr drin. Megalomania kann man gut zwischendurch spielen. Es ist übersichtlich, die Grafik ist in Ordnung und Sensible Software-like wuseln sensible Software-Minimännchen herum. Wirklich nett anzusehen sind die grafischen Details und die Sprachausgabe ist gemessen am Release-Datum wunderbar. Sogar die deutsche. Zugegeben hat Megalomania vielleicht noch nicht die Tiefe des Marianengrabens, aber für die Donau oder den Neusiedlersee reicht's schon aus. Auch wenn der Titel eher ein einfach gehaltenes Strategiespiel ist, kann es mit zunehmendem Level ziemlich anspruchsvoll werden. Und vielleicht ist Megalomania genau deswegen ein Spiel wert, weil es ein etwas einfach gehaltenes Strategiespiel ist. Damals habe ich Megalomania gespielt, aber wirklich weit kommen bin ich nicht. Das hat unter anderem daran gelegen, dass ich es nur beim Kumpel auf dessen Amiga spielen konnte. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich habe es echt cool gefunden und deswegen ist es mir auch bis heute in Erinnerung geblieben, inklusive Details wie manche One-Liner, die im Spiel vorkommen. Heute habe ich es am Evercade gespielt. Da ist die Mega Drive-Version vorhanden. Soweit ich weiß, ist die Codemasters Collection auch die einzige Collection, in der Megalomania enthalten ist. Oder war, weil die Codemasters Collection wird leider auch nicht mehr produziert und ist mittlerweile dementsprechend teuer. Hat Spaß gemacht, das könnte eines der Klassiker sein, die ich zum Beispiel auf Urlaub oder in ein paar Sitzungen auf der Couch sogar durchspiele. Wie ist's mit Megalomania weitergegangen? Ja, nicht viel zumindest. Megalomania 2 war nicht nur in Planung, es war sogar schon in Entwicklung und es hat ein Entwicklertagebuch gegeben, das der Programmierer David Korn selbst geschrieben hat. Die Amiga Power wollte eine 9- bis 10-teilige Serie rausbringen, das Megalomania 2 Entwicklertagebuch. Megalomania 2 war also in Entwicklung. Theoretisch hat sogar fast eine Demo für eine Coverdisc der Amiga Power gegeben. Zumindest im letzten Entwicklungsstadium, das bekannt ist, hat Megalomania 2 dem ersten Teil recht ähnlich gesehen. Aber die Sektoren im Spielgeschehen, das waren keine Sprites mehr, zumindest die Umgebung, sondern 3D-Grafiken. 3D, huhuhu! Nach 3 Ausgaben des Entwicklertagebuchs und wenigen Monaten Entwicklung ist eine mindestens 6-monatige Pause angekündigt worden. David Korn ist nämlich zu einem anderen mysteriösen Top-Secret-Projekt abgezogen worden. Das hat sich später dann rausgestellt, war Sensible Soccer. Die Entwicklung am Megalomania 2, die ist dann leider nicht mehr aufgenommen worden. Das aber wollte Torben Anfang 2019 ändern. Ein Indie-Programmierer aus Deutschland, der einen Megalomania-Nachfolger machen wollte. Einen Grafiker, den hat er auch schon gefunden. Für Terralomania. Und weil man das so macht, ist ein Kickstarter gestartet worden. Weil das will ja auch irgendwie finanziert werden. Mit Betonung auf will, wollen, kann man viel. Der Kickstarter hat von den angepeilten 10.000 Euro leider gerade mal 1.219 Euro von 18 Unterstützern bekommen. Ich packe euch einen Link zum Kickstarter in die Shownotes, weil dort ist auch ein Video zu finden. Terralomania sollte einen Low-Poly-3D-Look kriegen. Den finde ich oft gut, da allerdings nicht. Torben hat sich aber nicht entmutigen lassen. Auf Kickstarter hat er angekündigt, dass er noch eine weitere Kampagne starten wird, wenn das Spiel in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase ist. Andererorts hat er gemeint, er wird es auf Indiegogo probieren, hat er allerdings beides nicht gemacht. Terralomania ist auch nicht mehr auf der Homepage von Rainware Softworks, Torben Rackoff Software-Schmiede, zu finden. Gigalomania findet man aber noch ein weiteres Remake, kostenlos für diverse Betriebssysteme. Auch den Link, den gibt's in den Shownotes, ist, ich sage jetzt einmal, besser als nix. Da müsste man wirklich schon noch einiges an Arbeit in die Grafik stecken. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Instagram @pixelbeschallung, kommt in Discord, discord.pixelbeschallung.at oder schaut einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 156, wenn ihr mal nichts zu tun habt, geht Rohstoffe sammeln oder wenn ihr volljährig seid, in den Turm eine Runde ficken. Happy Birthday to Pixelbeschallung.
Nerv.